Wohlstand für alle. Spezial.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Alexander Thiele.
Hallo.
Alexander Thiele ist den ganz aufmerksamen Hörern von uns bereits ein Begriff. Er wurde nämlich schon in unserer Folge zur Europäischen Zentralbank und den Anleihekaufprogrammen der EZB zitiert. Alexander Thiele ist Verfassungsrechtler, er lehrt an der Uni Göttingen und er hat auch einen eigenen Podcast, den wir gleich zu Beginn wärmstens empfehlen wollen, Verfassungsgeschichte der Neuzeit. Und er wird ab Oktober an der LMU München einen Lehrstuhl für Staatsrecht vertreten. Und jetzt könnte man sich vielleicht als Hörer fragen, ja, warum lädt man denn einen Verfassungsrechtler ein in einen Wirtschaftspodcast? Das liegt daran, dass Alexander Thiele sich schon lange mit ökonomischen Fragen auseinandersetzt. Seine Habilitationsschrift drehte sich um die Finanzaufsicht und er hat ja auch schon ein Buch zur EZB vorgelegt. Von daher interessiert es mich, wie sind Sie in diesen Themenbereich gekommen, Herr Thiele?
Ja, das hängt mit zwei Dingen zusammen. Zum einen ist mein akademischer Lehrer, Professor Dr. Werner Heun, der leider viel zu früh verstorben ist, im Jahr 2017 bereits, jemand, der sich frühzeitig für die Schnittstelle zwischen Juristerei und Ökonomie interessiert hat. Er hat über Staatsverschuldung vor allen Dingen viel gearbeitet und das versucht, mit den juristischen Grundlagen zu verknüpfen. Das war das eine. Das heißt, ich bin also frühzeitig in den sozusagen Kontakt auch mit ökonomischer Literatur gekommen, mit ökonomischen Diskussionen. Und das zweite war dann, dass ich im Jahr 2009, 2010 auf der Suche war nach einem Habilitationsthema. Und das war natürlich gerade die Zeit, wo wir die Scherben der Finanzkrise so ein bisschen aufwischen wollten oder bereinigen wollten. Und der Vorschlag meines Chefs war dann, doch mal zur Finanzaufsicht zu arbeiten, weil das tatsächlich ein Bereich ist, der wenig beackert war. Und wenn er beackert wurde, dann meistens nicht aus der öffentlich-rechtlichen Perspektive, sondern eher aus der zivilrechtlichen Perspektive. Also das waren Bankrechtler, die im Grunde dann auch das Öffentliche sozusagen mitgemacht haben. Und mit meiner Arbeit wollte ich, wenn man so etwas sagen kann, das Finanzaufsichtsrecht wieder dahin zurückbekommen, wo es eigentlich hingehört, nämlich ins öffentliche Recht.
Und allgemein habe ich eigentlich den Eindruck, dass es sehr, sehr schwierig ist, zu solchen Themen überhaupt gute Grundlagenbücher zu finden, wie beispielsweise Finanzaufsicht, Finanzmärkte etc. Ist das auch ein Eindruck, den Sie haben?
Ja, das ist in der Tat so ein Eindruck, den man hat. Obwohl man, wenn man sich länger damit beschäftigt, feststellt, dass das alles so kompliziert gar nicht ist. Natürlich die Details auf jeden Fall, auch die Details der Regulierung sind sehr komplex und schwierig. Aber teilweise ist die Komplexität auch so eine Chimäre dafür, dass man sich, dass man andere davon abhält, sich damit zu beschäftigen, habe ich manchmal den Eindruck. Also mein Buch oder meine Habilitationsschrift war eben auch der Versuch, das auf eine vernünftige Form in Anführungsstrichen so darzustellen, dass es lesbar bleibt, auch für jemanden, der sich mal einen ersten Eindruck von der ganzen Geschichte machen will. Ich behandle also gar nicht die Details, gehe nicht in die vielfältigen Formen der Finanzmarktregulierung hinein, sondern versuche so ein bisschen grundlegend die Frage zu stellen, was sollte der Staat eigentlich auf den Finanzmärkten tun und was sollte er vielleicht nicht tun. Solche Bücher gibt es, was jetzt konkret die Finanzaufsicht angeht, in sehr wenig, in der Tat. Es wird jetzt aber mehr. Also die Finanzaufsicht ist jetzt auch vom öffentlichen Recht entdeckt worden. Es gibt jetzt relativ viele Dissertationen. Es gibt in Jena einen Schwerpunkt, der sich damit beschäftigt. Und das Problem ist schlicht und ergreifend, dass man hier zwei Bereiche hat, die zusammenkommen, die Ökonomie und die Jurisprudenz, die sich eigentlich in vielfältigen Formen überschneiden, bei denen es aber selten ist, dass sich die eine Seite mit der anderen wirklich ausführlich beschäftigt. Ökonomen bekommen in ihrer Ausbildung selten eben auch eine wirklich juristische Grundlegung. Während Juristen in der Regel überhaupt keinerlei Berührungspunkte in der Ausbildung mit der Ökonomie haben. Und das heißt, wenn man sich dann ernsthaft mit den Finanzmärkten beschäftigen will, egal von welcher Seite, muss man das erstmal irgendwie nachholen. Und das ist sehr, sehr aufwendig. Und viele Bücher kratzen dann nur an der Oberfläche oder durchdringen eben die andere Seite nicht mal im Ansatz. Und dann wird es schwierig.
Und da versucht quasi dieses Buch vielleicht eine Hilfestellung zu leisten und das würde ich sagen macht auch Ihr Podcast sehr gut, indem es um Verfassungsgeschichte geht und ich habe diesen Podcast gehört, fand das sehr spannend und ich habe da eben gemerkt, dass es tatsächlich sehr, sehr viele Berührungsstellen eben anscheinend gibt zwischen Wirtschaftswissenschaften und Jurisprudenz und von daher würde es mich jetzt erstmal vielleicht interessieren, wo sind denn die genauen oder die konkreten historischen, ökonomischen Hintergründe für die moderne Verfassung, die man zum Beispiel in der amerikanischen Revolution, aber auch in der französischen Revolution sehen kann? Und was macht eigentlich überhaupt so eine moderne Verfassung aus?
Also Sie haben mir ja gesagt, ich dürfe ruhig ein bisschen ausholen. Und bei so einer Frage, glaube ich, muss ich ein bisschen ausholen. Vielleicht so, fangen wir doch mal an, wieso es eigentlich zu Revolutionen kommt und dann auch zu Verfassungsneugebung in der Geschichte. Wenn wir uns mal in die Situation des Einzelnen hineinversetzen, dann hängt es offensichtlich mit seiner individuellen Situation zusammen, dass man sich dann entschließt, das politische System als Ganzes überwinden zu wollen, unter dem man lebt. Ja, man hat also das Gefühl, dass man mit diesem System nicht mehr zusammenleben möchte oder unter diesem System nicht mehr leben möchte. Das bedeutet, dass für ein politisches System die Bereitschaft der Individuen, in diesem System zu leben, unter diesem System zu leben, entscheidend ist. Man spricht von Legitimität. Ja, die Legitimität einer Herrschaftsordnung. In Deutschland haben wir ein sehr hohes Niveau an Legitimität im Augenblick. Ich glaube nicht, dass wir Gefahr laufen, demnächst in eine revolutionäre Umbruchphase zu kommen. 30 oder 300 Leute, die auf dem Reichstag stehen und fast schon in erbärmlicher Form die verfassungsgebende Versammlung ausrufen, ist eher bemitleidenswert, muss man sagen. Also wir genießen ein hohes Maß an Legitimität. Woraus kann jetzt aber Unzufriedenheit folgen? Wie kann also diese pauschale Unzufriedenheit mit dem politischen System vielleicht nochmal unterteilt werden? Und da können wir drei Formen unterscheiden. Ich kann erstmal monieren, dass ich nicht genug mitreden kann, dass ich nicht genug politische Partizipation genieße. Das haben wir zum Beispiel in den USA historisch gesehen. No taxation without representation. Es war also vor allen Dingen auch ein politisches Partizipationsrecht, was hier eingeklagt wurde oder was dessen Fehlen moniert wurde. Wir haben das aber auch zum Beispiel in der DDR gesehen. Da ging es ja auch um Wahlfälschungen, die dann am Ende dazu geführt haben oder den letzten Funken sozusagen erzeugt haben, der dann die revolutionären Umbrüche hervorgerufen hat. Wir sehen das jetzt in Belarus. Also ehemals Weißrussland, jetzt Belarus, wo ja auch Wahlfälschung und damit eben der Vorwurf der nicht gegebenen Partizipation letztlich zu einer revolutionären Situation führt. Das Zweite, was man haben kann, ist, dass man sich freiheitlich eingeengt fühlt. Ja? Das haben wir historisch ganz oft gehabt. Also man kann seine ökonomische und sonstige Freiheit nicht ausleben. Wir haben das Zunftwesen, wir haben Zunftzwänge, wir haben keine Freiheitsrechte, wir haben keine Meinungsfreiheit. Das hatten wir partiell auch in den USA, denn die Taxation war natürlich auch eine Beschränkung der ökonomischen Freiheit, die dort auferlegt wurde. Wir haben das aber vor allen Dingen in Frankreich der Revolutionszeit, sehen wir das, wo also Zwänge bestehen, freiheitliche Ausübung praktisch kaum möglich ist, das Standeswesen nicht durchdringbar ist für den Einzelnen, sozialer Aufstieg fast unmöglich ist und man im Grunde gefangen ist in dem Stand, in dem man hineingeboren wurde. Partiell sahen wir das auch in der DDR, wahrscheinlich weniger ausgeprägt, muss man sagen. Also natürlich gab es dort keine Meinungsfreiheit und kein Pluralismus, aber die Freiheitseinschränkungen waren nicht so extrem, wie das vielleicht in manchen anderen autoritären Regimen der Fall ist. Und wir sehen das natürlich auch in Belarus aktuell, dass das auch ein Element ist, was dazukommt zu dieser Gesamtsituation. Das Dritte ist das Gefühl, dass einem die Herrschaft nichts bringt. Also Herrschaft ist kein Selbstzweck, sondern Herrschaft muss vermitteln, dass ich mit dieser Herrschaft besser dastehe als ohne. Wir wissen gar nicht so genau, wie der Zustand ohne Herrschaft eigentlich ist. Thomas Hobbes hat das als einen Krieg aller gegen alle irgendwie bezeichnet. Das wissen wir gar nicht so genau. Aber jedenfalls muss ich das Gefühl haben als Einzelner, dass mir diese Herrschaft in irgendeiner Form was nutzt. Also irgendeinen Mehrwert hat. Meistens ist das die Friedenssicherung zunächst einmal, die man mit der Herrschaft verknüpft, aber damit einhergehen auch Erwartungen in sozialer Art etwa, eine gewisse Absicherung, eine gewisse Form von sozialem Ausgleich etc., also auch ökonomische Fragen natürlich, der Prosperität, der Bereitstellung von Infrastruktur, der Möglichkeit von Schulbildung. Also die Erwartungen können da sehr unterschiedlich sein, aber wenn ich von meiner Herrschaft nichts mehr erwarte und davon ausgehe, dass da nichts Positives irgendwie mit verbunden ist, dann komme ich auf die Idee, möglicherweise dieses System umstürzen zu wollen. womit muss ich das jetzt abwägen? Ich muss das abwägen mit der revolutionären Gefahr. Denn nicht jede Revolution endet ja automatisch in einem wunderbar funktionsfähigen System. Ja, also schön wär's, aber historisch sind die meisten Revolutionen eher Fehlschläge. Die Französische Revolution führte relativ zügig in die Diktatur Napoleons. Viele andere Revolutionen waren nicht erfolgreich. Die Deutsche von 1848, aber auch 1830 schon die ersten revolutionären Unruhen, haben nicht dazu geführt, dass das System am Ende ein neues war, ein anderes. Beim arabischen Frühling 2011 ist der große Teil der revolutionären Umbrüche fehlgeschlagen. Das heißt, historisch ist es nicht unbedingt besonders ermutigend, den revolutionären Umbruch zu wagen. Das Problem der revolutionären Umbrüche ist nämlich meistens, dass man zwar einig ist im Primärziel der Überwindung der politischen Herrschaft, die besteht, aber man ist sich meistens danach völlig uneins darüber, wie die neue aussehen soll. Das ist das große Problem, das wir immer wieder sehen. Und diese Uneinigkeit führt dann meistens wiederum dazu, dass wir Gewalttätigkeiten nach der Revolution feststellen, die dann oft, sehr oft leider, in autoritären Regimen am Ende dann enden. Hedwig Richter hat in ihrem tollen neuen Buch zur Demokratie auch nochmal betont, dass wir in der Demokratiegeschichte und in der Verfassungsgeschichte den revolutionären Umbrüchen manchmal zu viel Aufmerksamkeit schenken und den Reformen, die im Hintergrund laufen, die preußischen Reformen ab dem frühen 19. Jahrhundert, die späteren Reformprozesse, oftmals in ihrer Bedeutung unterschätzen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz richtig ist. Das heißt, um das zusammenzufassen, die ökonomische Situation des Einzelnen, wir sehen das gerade in Frankreich, ist häufig zentraler Ausgangspunkt für revolutionäre Umbrüche, weil ich die ökonomische Situation verbinde mit den Unzulänglichkeiten des Herrschaftssystems. Ich mache sozusagen das Herrschaftssystem auch dafür verantwortlich, dass es mir so schlecht geht. Und das mag stimmen oder nicht. In Frankreich stimmt es mit Sicherheit. Das Ständesystem war schlicht und ergreifend völlig unzureichend und in seiner Struktur auch überholt. Aber die ökonomische Situation des Einzelnen spielt eine signifikante Rolle für die Stabilität einer Herrschaftsordnung. Das ist der Grund, warum China so sehr Schnappatmung in letzter Zeit bekommt, weil ihre Wachstumsraten, also die Wachstumsraten in China einbrechen und sie versuchen müssen, auf andere Art und Weise Wachstum zu generieren, denn sie wissen, dass die ökonomische Situation zentral kompensieren kann, dass meine politischen Partizipationsrechte so gering sind. Ich kann zwar nicht wählen, aber mir geht's gut. Ja? Und je schlechter es mir geht, desto mehr kommt an ins Gewicht, mir geht's schlecht und ich kann nicht mal wählen. Also ich kann nicht mal Veränderungen herbeiführen. Umso schlimmer wird es möglicherweise für die Legitimität einer politischen Ordnung, sodass also die meisten autoritären Systeme darauf bauen und bauen müssen, dass es den Menschen einigermaßen gut geht. Saudi-Arabien, typisches Beispiel. Wir haben da keine revolutionäre Gefahr im Augenblick, weil die einfach unfassbar reich sind. Ja, demgegenüber sehen wir, dass in Venezuela oder in Chile eine revolutionäre Situation deswegen ausbricht, weil es den Menschen einfach echt ökonomisch schlecht geht. Ja, in Chile war es am Ende die Erhöhung von ein paar Cent der Buspreise, die dazu die letzten sozusagen das Fass zum Überlaufen brachte, um die revolutionäre Situation herbeizuführen. Wo das jetzt enden wird, werden wir sehen. In Venezuela ist es nicht anders. Das Maduro-System ist schlicht und ergreifend am Ende und hält sich jetzt eben nur noch mit der militärischen Macht, weil das Militär nicht gewechselt ist. Wird aber langfristig natürlich irgendwie dieses ökonomische Problem lösen müssen. Also Verfassung und Ökonomie sind eng miteinander verflochten.
Und der Slogan, den Sie eben erwähnt hatten, No Taxation Without Representation, was also der Ursprungsslogan quasi der US-amerikanischen Revolution ist, vielleicht könnten Sie den einmal erläutern. Also ich glaube, dass das gerade den jungen Hörern nicht unbedingt ein Begriff sein wird, denn ich zum Beispiel hatte in der Schule nichts gelernt über die US-amerikanische Revolution. Wir haben tatsächlich nur die französische behandelt.
Also, die amerikanische Revolution war ja im Ausgangspunkt der Abfall sozusagen der amerikanischen Kolonien vom britischen Mutterland, wenn man so will. Es waren britische Kolonien in der Neuen Welt und die verstanden sich auch stets als englische Bürger, ja, als freie englische Bürger. Also die Loyalität zum englischen König war vorhanden und man hatte auch gar nicht vor, in irgendeiner Form mit der Besiedlung jetzt einen neuen Staat zu gründen oder sich von dem König loszusagen. Darum ging es erstmal gar nicht. Die Anfangszeit der Kolonialzeit war also eine völlig eindeutig zugeordnete, nämlich zum britischen Kolonialreich. Es gab dann vielfältige kriegerische Auseinandersetzungen auf dem amerikanischen Land mit anderen Kolonialmächten, mit Frankreich vor allen Dingen, und die waren sehr teuer. Das britische Reich hat da die amerikanischen Kolonien geschützt, aber das war eben außerordentlich belasten für die Staatskassen, um es mal vorsichtig zu sagen. Und in diesem Zusammenhang kam es dann zu einigen Überlegungen auf Seiten des damaligen Königs Georg III., die Kolonien finanziell an diesen kriegerischen finanziellen Belastungen zu beteiligen. Das war im Grunde der Ausgangspunkt. Und das britische Parlament, das sich als souverän verstand und bis heute versteht, hat dann eben bestimmte Steuern, ohne ins Detail gehen zu wollen, beschlossen, die also die amerikanischen Kolonialherren und die Siedler begleichen sollten, um diese finanziellen Belastungen auszugleichen. Und das wiederum fanden jetzt die britischen Siedler nicht so gut, ja, um es mal vorsichtig zu sagen. Sie waren der Auffassung, der staatstheoretischen Auffassung, dass also das britische Parlament ja wunderbar sie vertreten hat. Das finden sie alles toll. Sie waren da auch gar nicht beteiligt. Das ist in Ordnung. Und solange allgemeine Steuern für alle britischen Bürger beschlossen wurden, fanden sie das auch okay. Aber sozusagen Sondersteuern für die amerikanischen Kolonien, die also in den britischen, im britischen Mutterland keine Entsprechung fanden, da fingen sie an zu sagen, Moment mal, und da sind wir bei dem ersten Punkt, da möchte ich doch mitreden. Also da, das betrifft ja nur uns. Und da wollen wir dann auch eine Vertretung im Parlament haben. Und solange wir da nicht vertreten sind, mit eigenen Persönlichkeiten, kannst du nicht über uns beschließen. Das war natürlich für das britische Parlament in Affront, staatstheoretisch völliges No-Go. Das Parlament ist souverän, das Parlament kann machen, was es will. Und es hat das Parlament dann an mehrfachen Stellen auch nochmal explizit betont, dass das mag ja alles sein und ihr könnt politisch das irgendwie blöd finden, aber rechtlich können wir machen, was wir wollen. Das machen wir auch. Und es war am Ende dieser Streit, der dann eben prominent zusammengefasst wurde in dieser Floskel, No Taxation Without Representation, der dann zu dem Abfall der britischen Kolonien führte, weil dieser Streit zunehmend eskalierte. Boston Tea Party ist so ein symbolhaftes Geschehen, wo also dann die Teesteuer boykottiert wurde, der britische Tee, der dann eben anlandete aus Indien kommend, einfach in den Hafen von Boston geworfen wurde, um zu zeigen, was man davon hält und so weiter. Es eskalierte und irgendwann fielen in Lexington die ersten Schüsse und dann plötzlich stellte sich die Frage, was wollen wir eigentlich machen jetzt mit diesem Krieg, also worum geht es jetzt hier eigentlich? Selbst am Anfang noch war man nicht sicher, wohin der Krieg eigentlich führen soll, also Unabhängigkeit, darum ging es am Anfang gar nicht. Es lief dann aber relativ schnell darauf hinaus und die Unabhängigkeitserklärung, die wir heute kennen, vor allem ihre Präambel, die wir heute kennen, war damals vor allen Dingen eine Begründung, eine sehr, sehr lange und ausführlich, teilweise echt anstrengende Begründung für den Loyalitätsabfall vom britischen König. Denn man hatte da wirklich Gewissensbisse, jetzt von dem vom Gott eingesetzten König abzufallen und hat diese Unabhängigkeitserklärung also vor allen Dingen an den König gerichtet und gesagt, warum man jetzt dieses Verhältnis kündigen muss. Das ist das, worum es bei der Unabhängigkeitserklärung also eigentlich ging. Heute kennen wir vor allen Dingen die Präambel, die damals gar keine große Rolle spielte. Aber heute wird sie häufig zitiert, weil sie das Prinzip der Gleichheit so fundamental neu formuliert hat.
Und das heißt, diese Forderung nach politischer Repräsentation, also oder keine Besteuerung ohne Repräsentation, diese Forderung, die führte dann quasi zu Unabhängigkeit und natürlich auch dazu, dass man sich selbst eine Verfassung gab. Und da wäre jetzt mal die Frage in so ganz groben Zügen, was macht denn eine moderne Verfassung aus? Denn viele Staaten weltweit haben ja heutzutage so eine Verfassung.
Ja, also die amerikanische Verfassung war die erste moderne demokratische Verfassung, wenn man so will. Und der entscheidende erste Unterschied zu den bestehenden, in Anführungsstrichen, Verfassungen der damaligen Zeit war ihr herrschaftsbegründender Charakter. Verfassungen, moderne Verfassungen begründen die Herrschaft und beschränken sie nicht nur. Früher war es so, der englische Monarch wurde von Gott eingesetzt, ja, nach eigenem Verständnis, ja, von Gottes Gnaden. Und wenn es dort Verfassungen gab, dann waren diese Verfassungen, wenn man so will, Beschränkungen einer bereits bestehenden Herrschaft. Die amerikanischen Kolonialisten, die Siedler, mussten jetzt aber ja eine neue Form von Herrschaft begründen, denn den König gab es ja nun nicht mehr. Den hatte man ja gerade sozusagen, von dem hatte man sich gerade getrennt, und jetzt musste man überlegen, was machen wir jetzt, wie organisieren wir jetzt unsere Herrschaft neu. Das heißt, eine moderne Verfassung ist herrschaftsbegründen, trennt sich vom Alten, ja, hat immer so eine Art Blick in die Zukunft und Abwendung von der Vergangenheit, wenn man so will. Die alte Herrschaftsordnung wird zurückgelassen und die neue Herrschaftsordnung begründet sich neu mit dieser Verfassung. Die Verfassungen sind zum Zweiten dann natürlich auch herrschaftsbegrenzend. Ja, das heißt, sie begründen und begrenzen zugleich. Das ist ganz wichtig. Sie begründen also eine Herrschaft, die dann innerhalb der Verfassung auch ihre Grenzen findet. Das war auch, wenn man so will, jetzt zum ersten Mal explizit formuliert in der amerikanischen Verfassung, indem dort die Souveränitätsfrage gelöst wird für die Praxis, indem die Souveränität keines einzelnen Individuums oder keines Organs betont wird, sondern die Souveränität, wenn man so will, zur gesamten Hand nur ausgeübt wird. Das heißt, es sind eben mehrere Organe, die zusammenarbeiten müssen, und kein Organ hat volle Souveränität. Es ist nicht der Präsident, der alles darf. Es ist auch nicht der Kongress, der alles darf. Ja, und es ist auch nicht der Supreme Court, der irgendwie alles dürfte, sondern alle drei Organe müssen irgendwie zusammenwirken und sind dementsprechend auch auf gegenseitige Kooperation angewiesen und finden ihre Schranken in der Verfassung. Das ist also ganz, ganz zentral. Damit einhergehen noch weitere Notwendigkeiten, etwa der Vorrang der Verfassung, dass er also Vorrang im politischen Prozess genießt, der dann auch durchgesetzt wird. Da gibt es eine berühmte Entscheidung des Jahres 1803, Marbury versus Madison heißt diese Entscheidung, wo der Supreme Court das dargelegt hat, dass die Verfassung also tatsächlich höherrangig ist als normales Recht und damit auch vom Supreme Court überwacht werden darf, die Einhaltung der Verfassung. Wir haben eben diese Gewaltenteilung, die ich bereits angesprochen habe. Und wir haben natürlich am Ende vor allen Dingen die Vorstellung, dass diese Herrschaftsgewalt, die in der Verfassung ausgeübt wird, vom Volk abgeleitet wird, also im Volk ihre Grundlage findet. Das war auch neu, Volkssouveränität als Idee, aber nicht absolute Volkssouveränität. Das ist ganz wichtig, sondern auch das Volk ist in einem Verfassungsstaat eben nur ein Organ und darf nicht alles. Ich bin deswegen auch skeptisch oder rate meinen Studierenden auch davon ab, vom Souverän zu sprechen. Ja, man spricht ja gerne mal vom Volk als dem Souverän und so weiter. Das ist nicht das Volk des verfassten demokratischen Verfassungsstaates. Wir dürfen auch nur bestimmte Dinge als Volk in einem solchen Staat meistens wählen und abstimmen, und das war es dann auch schon. Das Volk, das souverän ist, ist das Volk, das vor dem Verfassungsstaat steht. Das souveräne Volk gibt es, aber es ist eben das sogenannte pouvoir constituant, also das verfassungsgebende Volk. In der Sekunde, wo die Verfassung da ist, transferiert sich sozusagen dieses Volk in das verfasste Volk, in das pouvoir constitué und damit in das Volk, das eben auch seinerseits an die Verfassung gebunden ist. Souverän, wir haben also zwei Völker, wenn man so will, die wir unterscheiden müssen. Auch das Grundgesetz unterscheidet heute diese zwei Völker. Wir haben einmal den Artikel 20 Grundgesetz, da steht, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das ist das verfasste Volk, was da gemeint ist. Es übt nämlich seine Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen aus. Das sind die Kompetenzen, die das Volk hat. Andere Kompetenzen hat es nicht. Ja? Und Artikel 146 wiederum spricht von der Möglichkeit, dass das Volk sich in freier Selbstbestimmung eine neue Verfassung gibt. Das wiederum ist das, wenn man so will, das vorverfasste Volk. Hier adressiert das Grundgesetz ein anderes Volk, nämlich das Volk, das ungebunden von den Zwängen des Grundgesetzes sich eine neue, völlig andersartige Verfassung geben kann, wenn es denn will. Der 146 normiert damit eigentlich etwas Unnormierbares. Das Grundgesetz normiert seine eigene Abschaffung und macht damit im Grunde so eine Art legalen Weg zur Revolution auf. Ja, wir können das, das erlaubt die eigene Abschaffung über eine freie, selbstbestimmte Entscheidung des vorverfassten Volkes, und das ist eine Besonderheit, die das Grundgesetz kennt und wo wir aber schön sehen können, dass das Grundgesetz eben diese beiden Völker auch unterscheidet.
Und das heißt, bei der Schaffung einer Verfassung wird immer auch die neue Herrschaft begrenzt, also nicht nur die alte, sondern auch die neue, auch die Volkssouveränität, wo sie meinten, dass man von der vielleicht gar nicht sprechen kann, die wird quasi auch beschränkt. Ist das immer positiv zu sehen, fragen wir uns. Also bei uns im Podcast ist es zum Beispiel so, dass wir da teilweise auch Kritik dran üben. Beispielsweise gibt es ja in Deutschland die Schuldenbremse. Die ist auch im Grundgesetz. Und das macht es ja auch unmöglich, bestimmte politische Forderungen zu erheben, die jetzt, sage ich mal, auch nicht wahnsinnig radikal sind. Also, sage ich mal, die Staatsverschuldung zu erhöhen, ist jetzt ja was deutlich anderes, als eine Revolution zu fordern. Aber selbst diese Forderung kann theoretisch nicht durchgesetzt werden durch eine normale Abstimmung. Ist das immer positiv zu sehen?
Also zunächst einmal verfassungstheoretisch ist es ganz entscheidend für die Stabilität einer Verfassung, dass sie der Mehrheit, also der reinen Volkssouveränität, Grenzen setzt. Das ist zunächst einmal zentral für jede demokratische Verfassung, dass die Mehrheit nicht alles darf. Also im Grunde ein bisschen antidemokratisch, ja? Indem sie nämlich der demokratischen Mehrheit bestimmte Entscheidungen entzieht und diese dem Einzelnen für seine privaten Zwecke sozusagen zuweist. Das sind vor allen Dingen die Grundrechte, über die wir hier gerade sprechen. Also es gibt einen, so nenne ich das, einen Raum der Dunkelheit, der von der Mehrheit nicht ausgeleuchtet werden kann. Warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, um eine Tyrannei der Mehrheit zu verhindern. Denn absolute Volkssouveränität kann in ihren Auswirkungen genauso fürchterlich sein wie andere autoritäre Regime. Denn wenn die Herrschaftsgewalt prinzipiell keinerlei Grenzen kennt, ist der Einzelne dieser Herrschaftsgewalt umfassend ausgesetzt, kann sich ihr zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form entziehen und muss darauf hoffen, dass schon nichts Schlimmes beschlossen wird. Das ist aber meistens eine sehr schwierige Hoffnung, auf die man sich nicht verlassen kann. Das heißt, das Entscheidende, das Wichtige für eine politische Ordnung ist, nicht gibt es eine Mehrheitsentscheidung, sondern die entscheidende Frage ist, akzeptiert die Minderheit die Mehrheitsentscheidung? Wie kriege ich also die Minderheit an Bord, dass sie diese Mehrheitsentscheidung trägt, obwohl sie dagegen ist? Ja, das ist die entscheidende Frage. Die Mehrheit ist damit einverstanden, das ist ja klar. Aber die Minderheit, wie nehme ich die mit? Und wenn die Minderheit sehr groß ist, weil es so eine knappe Mehrheit ist, habe ich ja die Gefahr, dass sie vielleicht rebelliert, wenn sie das nicht akzeptiert. Also 51-49. Ja? Warum sollen die 49% sagen, okay, akzeptieren wir? Der Grund, warum sie es akzeptiert, ist, weil die Mehrheitsentscheidung nicht alles darf und weil dementsprechend ich sicher sein kann, dass bestimmte Bereiche von dieser Mehrheit, egal wie sie aussieht, nicht tangiert werden. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben in Deutschland ein Problem mit der Demografie. Ja, klassisch. Wir kriegen zu wenig Kinder, um es mal ganz plastisch zu sagen. Warum schreibt der Staat das nicht vor? Warum schreibt der Staat nicht einfach mit der Mehrheit, also wir finden eine große Mehrheit im Bundestag, ja super, zukünftig gilt folgendes Gesetz, jede Frau bis 25 muss mindestens 3 Kinder haben. Wenn nicht, gibt es riesige Abgaben oder keine Ahnung. Wäre das eine demokratische Entscheidung? Ja, na klar, wenn die Mehrheit das so will, würde sie akzeptiert werden? Nein. Und warum? Weil sie in einen höchstpersönlichen Bereich eingreift, bei dem sich niemand, keine Frau dieser Erde vorschreiben lassen will, wie sie ihre Familienplanung zu machen hat. Das heißt, dieses Übergriffige resultiert dann in Rebellion und dann wird auch eine normale Mehrheitsentscheidung möglicherweise von diesen Personen nicht mehr akzeptiert, weil sie das ganze System ungerecht empfinden. Wo man diese Grenze jetzt zieht, also welche Bereiche man der Mehrheit entzieht, das muss in der Tat jede Gesellschaft für sich selbst entscheiden. Es besteht natürlich eine große Versuchung von politischen Mehrheiten, möglichst viel ihrer Vorstellungen in die Verfassung gleich zu schreiben, um damit diese Entscheidung einer einfachen Mehrheitsentscheidung zu entziehen. Demokratietheoretisch ist das nicht sinnvoll, sondern es sollten nur die Bereiche sein, die zwingend sind, um den Freiheitsraum des Einzelnen zu sichern, aber es sollten keine politischen Programme darüber hinaus in die Verfassung implementiert werden. Damit sind wir bei der Schuldenbremse. Genau das ist natürlich bei der Schuldenbremse passiert. Denn es wird eine bestimmte ökonomische Auffassung, um es mal ganz platt zu sagen, Schulden sind doof, also Staatsschulden sind doof, in die Verfassung implementiert und damit der Mehrheitsentscheidung, wie Sie zu Recht gesagt haben, entzogen. Und das ist nicht sinnvoll, weil das Grundgesetz sich aus ökonomischen Streitigkeiten eigentlich zu Recht und mit gutem Grund heraushält und sagt, das soll bitteschön die jeweilige einfache Mehrheit entscheiden. Sodass wir hier eine Situation vorfinden, wo ich als jemand, der also Verfassungstheoretiker ist, sagen würde, das ist eigentlich nichts, was da oben hingehört in die Verfassung. Aber wir haben da eine Tendenz dazu in den letzten Jahrzehnten, dass immer mehr und immer häufiger versucht wird, möglichst viel in die Verfassung hineinzuschreiben. Ja, das begann mit dem Umweltschutz, das kann man als sinnvoll erachten. Aber auch da würde ich prinzipiell sagen, wir brauchen dafür die Mehrheiten und müssen es nicht implementieren und verfassungsfest machen. Aber wir wollen jetzt Kinderrechte hineinschreiben, Kulturrechte, die AfD will, dass die Sprache da reinkommt und so weiter und so fort. All das sind so Dinge, wo man vielleicht auch sagen könnte, demnächst fangen wir noch an, irgendwie die aktuelle Mode in die Verfassung hineinzuschreiben, wie man sich so zu geben hat. Das sind alles Dinge, die eigentlich in den gesellschaftlichen und damit auch in den parlamentarischen Diskurs gehören und deswegen nicht dem Mehrheitsprinzip entzogen werden sollten. Aber hundertprozentig vorgegeben ist das nicht. Wir haben unterschiedliche Traditionen. Die Gesellschaften haben unterschiedliche Pfade, auf denen sie in die heutige Zeit getreten sind. Mit anderen Worten, wo der Freiheitsraum beginnt und wo damit der parlamentarische endet, ist nicht vorgegeben. Und wir sehen das beispielsweise in den Vereinigten Staaten von Amerika, dass wir dort zum Beispiel Grundrechte finden, die uns etwas seltsam erscheinen. Ja, denken Sie an das Second Amendment, das Recht, Waffen zu tragen. Das ist ein Bereich, der uns wie selbstverständlich erscheint, dass er dem Parlament zugewiesen ist. Dass wir also darüber entscheiden, in der Mehrheit, wie und in welcher Form wir Waffen zulassen wollen. Für die amerikanische Verfassung ist das aber ein Bereich, der der Mehrheitsentscheidung entzogen ist. Der dem Einzelnen zugewiesen ist. Ist das sinnvoll? Die Frage lässt sich eigentlich gar nicht richtig beantworten. Aus meiner Sicht nein, aber aus der amerikanischen Verfassungsgeschichte heraus, wo es eben darum ging, sich selbst zu verteidigen, Land zu erobern, gegen die, in Anführungsstrichen, wilden Indianer vorzugehen, ist das eben eine ganz andere Situation, die sich dann eben auch verfassungsrechtlich dann in dem Freiheitsraum spiegelt, der dem Einzelnen zugewiesen wird. Wir sind dementsprechend aus der amerikanischen Perspektive nachgerade autoritär, wenn es um Meinungsfreiheit geht. Weil wir tatsächlich die Möglichkeit haben, Meinungen zu verbieten. Das tun wir auch. In vielerlei Hinsicht, aufgrund unserer Erfahrung mit dem Nationalsozialismus, ist es klar, dass wir das tun. Konsequenz ist, dass wir zum Beispiel in der Böhmermann-Affäre eine Situation vorfinden, wo wir es erlauben, theoretisch, dass jemandem etwa wegen eines Gedichtes möglicherweise strafrechtliche Sanktionen drohen. In den USA ist das unvorstellbar. In den USA ist von Anfang an klargestellt worden, dass das nicht möglich sein soll. Das First Amendment wird dort so verstanden, dass niemand die Möglichkeit hat, durch Meinungsäußerungen irgendwie strafrechtlich belangt zu werden, sodass also für amerikanische Verfassungsrechtler unsere Meinungsfreiheit irgendwie etwas defizitär erscheint. Ja? Also es gibt da kein richtig oder falsch, sondern es gibt nur die Notwendigkeit, dass die Freiheitsräume den gesellschaftlichen Erwartungen angepasst werden. Und das wiederum bedeutet auch, dass sie sich verändern können. Wenn wir heute darüber sprechen, was Ehe ist in Artikel 6, ja, dann ist es eben möglich, dass wir gesellschaftliche Veränderungen aufnehmen und auch die gleichgeschlechtliche Ehe darunter fassen. Das war 1949 völlig unvorstellbar. Aber wir erlauben eben auch so einen Verfassungswandel. Wir brauchen vielleicht auch neue grundrechtliche Freiheiten im Datenschutzbereich, um uns an gesellschaftliche technische Entwicklungen anzupassen. Wo wir aber vorsichtig sein müssen, ist, dass wir nicht der Versuchung unterliegen als Mehrheit, bestimmte Dinge in die Verfassung festzuschreiben, nur weil sie unserer politischen Anschauung entsprechen und weil wir nicht möchten, dass darüber diskutiert wird, obwohl wir vielleicht sogar wissen oder ahnen, dass die Mehrheit das anders sieht. Also das ist immer sozusagen die schwierige Abwägung bei einer Verfassungsgebung und bei der Konstruierung des Verfassungsraumes und des Freiheitsraumes.
Und Sie hatten es schon angesprochen, dass auch die, also dass das Grundgesetz beispielsweise ökonomisch offen ist oder zumindest häufig als ökonomisch offen interpretiert wird. Das ist ja auch etwas, was sich einige Linke jetzt zu eigen machen, dass sie sagen, theoretisch erlaubt beispielsweise das Grundgesetz die Sozialisation von Wohnraum. Deshalb könnte man in Berlin die deutsche Wohnen enteignen, was eine Idee ist. Wie weit geht denn diese ökonomische Offenheit des Grundgesetzes und wie dehnbar ist diese Interpretation?
Das Bundesverfassungsgericht hat frühzeitig von der ökonomischen Neutralität des Grundgesetzes gesprochen. Das ist natürlich zu weitgehend. Also das Grundgesetz, wenn man so will, erlaubt weder das eine noch das andere Extrem. Es erlaubt weder eine völlig freie Marktwirtschaft, es erlaubt andererseits natürlich auch nicht die sozialistische Planwirtschaft. Und woran sehen wir das? Wir sehen das an den Grundrechten, die eben eine bestimmte Tendenz schon vorgeben. Also mit einer völlig freien Marktwirtschaft ist es nicht vereinbar, das Grundgesetz, weil wir das Sozialstaatsprinzip in Artikel 20 fundiert haben. Das Sozialstaatsprinzip, das eine gewisse soziale Absicherung des Einzelnen verlangt. Wie weit die geht, ist wieder politisch umstritten, aber sie ist jedenfalls präsent und muss präsent sein. Und die Details mögen umstritten sein, der Grundsatz ist es nicht. Andererseits steht einer planwirtschaftlich völlig anti-marktwirtschaftlichen ökonomischen Ordnung das Grundrecht der Berufsfreiheit aus Artikel 12 und das Grundrecht der Eigentumsfreiheit entgegen. Das Eigentumsgrundrecht etwa verlangt eben, dass es privatrechtliches Eigentum gibt, das diesen Namen, wie das Verfassungsgericht sagt, auch verdient. Ja, also, dass man prinzipiell als Eigentümer mit seinem Eigentum auch machen kann, was man will. Aber in diesem Rahmen ist unglaublich viel möglich. Und es ist auch nochmal zu betonen, dass etwa das Eigentumsgrundrecht ja auch diesen wunderbaren Satz enthält in Absatz 2, Eigentum verpflichtet. Also eine wunderbar prägnante Formulierung. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Auch da sehen wir sozusagen bereits diese Nicht-Absolutheit der einzelnen Rechte, sondern die Notwendigkeit, diese unterschiedlichen Formen auch von gesellschaftlichen Verständnissen miteinander in Ausgleich zu bringen. Und da ist weder das eine noch das andere vorgegeben. Das wäre schön für die jeweils gewinnende Seite, wenn das vorgegeben wäre. Weil man dann nämlich nicht politisch streiten muss. Alles, was in der Verfassung steht, ist nämlich dem politischen Diskurs ja entzogen. Und je mehr wir da hineinlesen, umso weniger können wir diskutieren. Umso weniger bedeutend wird der politische Freiheitsraum im Parlament. Ja, und deswegen ist es problematisch, wenn wir die Verfassung überfrachten mit materiellen Vorgaben. Ein funktionsfähiger Verfassungsstaat lässt der Politik sehr, sehr viel Raum zum Atmen und setzt wirklich nur Leitplanken sozusagen, aber versucht nicht, das politische Leben schon so weit zu steuern, dass man fast sagen müsste, die Politik vollzieht im Grunde nur noch das Programm der Verfassung, Punkt. Ja, so eine Art verwaltungstechnisches Verständnis des Bundestages. Alles, was in der Verfassung steht, muss nur noch vollzogen und umgesetzt werden. Diese Tendenzen haben wir partiell, weil das Verfassungsgericht dazu übergegangen ist, sehr, sehr viel in die Verfassung hineinzulesen. Ja, wir verlassen uns so ein bisschen als politischer Raum auch darauf, dass das Verfassungsgericht schon sagen wird, was zu tun ist. Ja, das ist ein bisschen eine Selbstaufgabe des politischen Raumes auch, die das Bundesverfassungsgericht allerdings auch sehr dankbar natürlich annimmt. Wenn man es fragt, kriegt man eine Antwort. Ja? Und die Antwort ist im Zweifel so gestaltet, dass es die Machtverhältnisse zugunsten des Verfassungsgerichts auch verschiebt. Das muss man sich klar machen. Verfassungsgerichte sind Institutionen, die Machtansprüche haben wie jede andere Institution. Der Verfassungsstaat hebt diese Machtansprüche noch nicht auf, sondern hegt sie ein, indem er sie unterschiedlichen Organen zuweist. Aber jedes Organ kämpft um Macht und Einfluss. Das ist ganz normal, ist auch gar nicht verwerflich. Aber wir müssen eben es immer kritisch hinterfragen, an welchen Stellen wir vielleicht dem einzelnen Organ dann trotzdem Grenzen ziehen wollen und es auch kritisieren. Also Verfassungen geben Rahmen vor. Und bei der Wirtschaftsverfassung ist das ein sehr, sehr weiter Rahmen. Und zu Recht ist das ein sehr, sehr weiter Rahmen. Denn das Verfassungsgericht ist, das Grundgesetz ist gewiss nicht schlauer als die ökonomische Zunft. Und in dieser ökonomischen Zunft finden wir eben nicht die eine Meinung für die ökonomische Gestaltung des Gemeinwesens, sondern hunderte von Meinungen. Und der Eindruck, der in Deutschland bisweilen in der Medienwelt auch vermittelt wird, dass es also sehr klare ordoliberale Vorstellungen gäbe und die müssten umgesetzt werden, das ist eine letztlich interessengeleitete Auffassung in der Ökonomie, die aber von vielen in Frage gestellt wird. Und da ist es gut, wenn wir den politischen Raum öffnen, damit diese Debatten geführt werden können und sie nicht durch die Verfassung abschließend bereits klären in die eine Richtung, die vielleicht aber in 20, 30 Jahren völlig überholt ist ökonomisch, Denn wenn das schon in der Verfassung steht, müssten wir jeweils die Verfassung ändern. Und das ist ein riesengroßer Aufwand. Und das sollten wir deswegen tunlichst unterlassen. Das heißt, die ökonomische Offenheit des Grundgesetzes ist kein Defizit, sondern sie ist ein großes Plus des Grundgesetzes. Und die Ökonomen sollten nach Möglichkeit aufhören, juristisch zu argumentieren und lieber den ökonomischen Streit offen mit offenem Visier ausführen. Denn das ist der Grund, vor allen Dingen, warum die Ökonomie so häufig auf das Recht verweist, weil sie sich den Streit sparen will. Denn wenn es irgendwie rechtlich schon vorgegeben ist, dann mag es sein, dass die andere Seite recht hat. Man kann es nur leider nicht machen. Ja? Wir sehen das in der ökonomischen Debatte um die Maßnahmen der EZB. Da wird ständig rechtlich argumentiert, weil gesagt wird, das steht aber schon so in den Verträgen. Dann wäre die Debatte nämlich zu Ende. Das wäre toll für die Seite, die gewinnt. Es stimmt nur meistens leider nicht. Und das Recht wird hier instrumentalisiert als Diskursbeendiger. Und die demokratische Ordnung lebt eigentlich davon und sollte davon leben, dass man diskutiert. Das ist nur immer fürchterlich anstrengend für den, der verliert. Und deswegen versuchen potenzielle Verlierer oder jemand, der die Macht dazu hat, immer das Recht zu nutzen, um die eigene Auffassung zu zementieren. Demokratisch ist das nicht.
Ich lese auch gerade das neue Buch von Hans-Werner Sinn. Da gibt es auch eine Menge zu schmunzeln. Und auch der, wie soll ich sagen, ja, versucht hier und da das Recht zu instrumentalisieren. Zumindest merkt man, dass er auch seine Auffassung der beispielsweise Verträge über die Aufgaben der europäischen Institutionen, dass er das da auch anwendet auf seine, also dass er eigentlich versucht, seine ideale Wunschvorstellung einer EZB-Politik juristisch zu begrenzen. Gibt es da noch mehr Vertreter dieser Disziplin, bei denen das so ist?
Also auch die europäischen Verträge sind im Hinblick auf das ökonomische Mandat und auf das geldpolitische Mandat der EZB sehr offen und das zu Recht. Denn wenn wir in die Ökonomie hineinschauen, stellen wir fest, dass eben auch die Ökonomen eigentlich gar nicht so genau wissen, was eine Zentralbank machen soll. Diese Unsicherheit hat sich in den letzten Jahren ja nochmal verschärft und sie wird jetzt ja gerade auch massiv diskutiert, diese Problematik in der ökonomischen Fachwelt zwischen den Zentralbanken. Also welche Rolle soll eine Zentralbank eigentlich spielen in einer Finanzkrise? Soll sie in Zeiten von wirtschaftlicher Stagnation möglichst viel Geld drucken? Welche Rolle spielt eigentlich Inflation? Ist das Inflationsziel eigentlich richtig? Sollen wir nicht möglicherweise ein allgemeinpolitisches Mandat oder zumindest ein Doppelmandat vielleicht für die EZB einführen? Ist es richtig, dass sie Anleihen kauft? Wie soll sich die EZB eigentlich mit der Klimakrise beschäftigen? Ist das ein Thema für eine Zentralbank? Also all diese Fragen sind völlig offen. Und jetzt stellen Sie sich vor, all diese Fragen hätte das europäische Vertragswerk schon entschieden. Dann würden diese ganzen Diskussionen völlig am Recht vorbeilaufen und es wäre auch völlig egal, wie sie ausgingen. Weil das Recht dann schon vorgäbe, das geht alles nicht. Du darfst keine Anleihen kaufen. Du darfst keine Klimapolitik betreiben. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und die einzige Möglichkeit, die wir hätten, um vielleicht aktuelle und neue Erkenntnisse zu implementieren, wäre die Verfassungsänderung. Aber die ist auf europäischer Ebene faktisch unmöglich, weil sie eben alle Mitgliedstaaten an Bord holen müssen und alle Mitgliedstaaten müssen der Verfassungsänderung dann zustimmen. Das ist absolut ausgeschlossen, kurzfristig irgendwie das zu machen. Das heißt, wenn ich aber es schaffe, den Diskurs, den rechtlichen, so zu verändern, dass meine ökonomische Auffassung schon in den Verträgen steht, habe ich praktisch gewonnen. Ich kann mich zurücklegen und kann die Debatte laufen lassen, weil am Ende werde ich mich mit meiner rechtlichen Situation, ja, meiner ökonomischen Position immer durchsetzen. Und das ist eine sehr deutsche Herangehensweise. Sie finden es in europäischen Staaten kaum, dass mit dem Recht argumentiert wird. Die sind alle sehr verwundert darüber, dass die deutschen Ökonomen immer mit dem Recht kommen. Und das Bundesverfassungsgericht plötzlich erklärt, was eigentlich eine geldpolitische Maßnahme ist. Das ist völlig abstrus und völlig unbekannt für die meisten anderen Staaten. Die gucken etwas verwundert. Wir haben eine deutsche Tradition der Konstitutionalisierung, die sehr ausgeprägt ist. Das liegt am Verfassungsgericht. Wir können praktisch jede Frage, die politisch aufkommt, in eine verfassungsrechtliche umkodieren. Das geht mittlerweile. Das hat verschiedene Gründe, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen möchte. Aber das Verfassungsgericht kann praktisch immer ins Spiel kommen. Sogar bei der Zentralbank. Und das ist weltweit eine Besonderheit. Es gibt praktisch keine Urteile zu Zentralbankmaßnahmen auf der ganzen Welt. In den USA gibt es das nicht. In Großbritannien gibt es kein Urteil zu Zentralbankgeldmaßnahmen. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist erstmal eine Erkenntnis, die dazu führt, dass mit den deutschen Debatten bisweilen etwas Unverständnis diesen Debatten entgegengebracht wird, weil sie nämlich vom eigentlichen Problem ablenken. Wir haben nämlich gerade in Deutschland oftmals die Situation, dass die rechtliche Debatte eigentlich die Frage nach der Zweckmäßigkeit bestimmter Maßnahmen überlagert. Was meine ich damit? Also, ob etwas rechtlich erlaubt ist oder nicht, ja, sagt noch nichts darüber aus, ob die Maßnahme eigentlich zweckmäßig ist oder sinnvoll. Also ich kann ja auch erlaubte Maßnahmen unterlassen. Die rechtliche Debatte hat aber dazu geführt, dass die eine Seite sagt, immer nur, Anleihekäufe sind verboten. Damit ist die Debatte zu Ende. Und die andere Seite sagt, nein, Anleihekäufe sind erlaubt. Damit ist aber eben noch nicht geklärt, ob man sie machen sollte. Also die ökonomische Frage, wann ich jetzt eigentlich Anleihekäufe tätige und wie ich sie ausführe, wie umfangreich sie sind, das beantwortet das Recht ja eindeutig schon mal gar nicht. Und wenn ich aber die ganze Zeit nur darüber diskutiere, ob sie erlaubt sind oder verboten, adressiere ich die völlig falsche Frage, ja? Weil ich eben nicht mit dem eigentlichen Problem umgehe. Und das ist eine Situation, die wir in Deutschland sehen. Das Verfassungsgericht hat sich ja mehrfach eingemischt, in Anführungsstrichen, oder es wurde eingemischt, weil es wird ja immer gefragt, in diese ganze Problematik. Und anstatt sich dem zu entziehen, indem es gesagt, das ist keine Frage, die ich entscheiden kann, hat es also geantwortet in der Sache. Und damit der EZB möglicherweise für die nächsten Jahre, Jahrzehnte rechtliche Handschellen angelegt, die unter Umständen dramatische ökonomische Konsequenzen haben können.
Das bedeutet, wenn ich das eben Gesagte richtig verstehe, dass Sie es fast schon als kritisch ansehen, dass überhaupt ein Urteil gesprochen wurde und dass man sich da nicht einfach enthalten hat?
Also, auch wenn es etwas seltsam klingt, weil ich ja Verfassungsrechtler bin und Rechtswissenschaftler, glaube ich eben tatsächlich daran, dass das Recht nicht alles löst. Das Recht muss wissen, wo seine Schranken sozusagen auch sind, die Schranken oder die Grenzen des Rechts. Und einen ökonomischen, hochumstrittenen Disput lösen zu wollen durch das Recht, das halte ich für nicht glücklich. Das heißt nicht, dass die Europäische Zentralbank völlig kontrolllos durch die Gegend Geldpolitik betreiben darf. Die entscheidende Frage der gerichtlichen Kontrolle ist die der Dichte dieser Kontrolle und des Ansatzpunktes dieser Kontrolle. Also ich bin sehr dafür und selbstverständlich muss auch die EZB sich an die Verträge halten, aber es ist eben etwas anderes zu sagen, sie muss sich an die Verträge halten oder ich weiß genau, was in den Verträgen drinsteht und dass die Verträge sich für eine bestimmte ökonomische Richtung entschieden haben. Das ist was anderes, ja. Und das raubt der EZB letztlich mögliche Handlungsoptionen, die vielleicht sinnvoll wären, nach einer mehrheitlichen Auffassung von Ökonomen. Das heißt, wir müssen, und da gebe ich dem Verfassungsgericht recht, wir müssen ein besonderes Kontrollraster entwickeln, um solche Maßnahmen der EZB zu kontrollieren, ohne sie dabei in eine bestimmte ökonomische Richtung zu drängen. Das ist nicht einfach und da hat die Rechtswissenschaft noch einiges zu tun, aber ich halte das ergangene Urteil vor diesem Hintergrund für problematisch und habe das ja auch an mehreren Stellen dargelegt.
Eine letzte Frage noch, und zwar häufig richten sich ja auch die Augen der Linken auf das Bundesverfassungsgericht, zum Beispiel auch bei der Frage nach Hartz-IV-Sanktionen im vergangenen Jahr. Und da stellt sich dann, glaube ich, vielen Linken auch die Frage, wie frei kann das Bundesverfassungsgericht wirklich von personellen Verbindungen etc., aber auch von machtpolitischen Abwägungen entscheiden? Kann ein Bundesverfassungsgericht einfach der Bundesregierung, die das seit vielen Jahren macht, gegen Schienbein treten und sagen, nee, war alles komplett illegitim? Also wie groß ist diese Unabhängigkeit wirklich? Oder ist es vielleicht auch gar nicht möglich, diese Unabhängigkeit komplett herzustellen?
Also die Verfassungsgericht und das deutsche Bundesverfassungsgericht agiert schon außerordentlich unabhängig. Das muss man immer wieder sagen. Und die Kritik, die ich äußere, ist keine fundamental strukturelle Kritik, sondern die ist in der Regel Kritik an einzelnen Entscheidungen. Die Verfassungsgerichte haben gerade im Grundrechtsbereich Außerordentliches geleistet. Das Bundesverfassungsgericht hat die Grundrechte mit Leben gefüllt und schlägt jetzt vielleicht hier und da einfach mal über die Stränge. Das ist sozusagen meine Kritik. Die Unabhängigkeit insofern halte ich für weniger problematisch. Dazu gehört ja auch, dass wir zwei Senate haben. Das Bundesverfassungsgericht besteht ja aus verschiedenen Leuten und verschiedenen Senaten. Und diese Senate sind auch nicht mit einer Person, sondern mit 8 Personen besetzt. Das hat auch einen Grund der Mäßigung, ne? Denn damit kann sich keiner, der wirklich radikale Ansichten hat, durchsetzen, weil er immer er braucht ja mindestens noch 3 weitere, beziehungsweise 4 weitere, um seine Entscheidung in irgendeiner Form durchzusetzen. Und wenn ich also von Anfang an auch bei der Auswahl versuche, auf eine gewisse Mäßigung zu achten, Das tut das deutsche Auswahlverfahren. Werde ich also möglicherweise, jedenfalls mit einer großen Wahrscheinlichkeit, verhindern, dass allzu radikale Ansichten sich durchsetzen. Das amerikanische Ernennungsverfahren ist da bisweilen etwas anders, Sie wissen das vielleicht. Dort entscheidet im Kern der Präsident und der Kongress muss das immerhin bestätigen, aber da haben wir eine gewisse Radikalisierungstendenz in Anführungsstrichen, die dazu führt, dass der Supreme Court sehr stark gespalten ist. In Deutschland ist das nicht so. Was im Übrigen die Macht angeht, in Anführungsstrichen, ist diese Macht des Verfassungsgerichts begrenzt durch das Recht. Denn das Verfassungsgericht legt ja das Recht aus, die Verfassung, und gibt nicht seine eigene Auffassung zu irgendwas kund. Das Problem ist, dass Verfassungsbestimmungen sehr weit und sehr offen formuliert sind. Wie ich ja gesagt habe, zu Recht. Aber das verleitet dazu, dass man seine eigenen Auffassungen gerne mal in diese Normen hineinliest. Ja, ich habe das mal in meiner Habil genannt, das Grundgesetz wird nicht ausgelegt, sondern eingelegt. Ja, also man legt seine eigene Auffassung in die Normen hinein. Das ist umso problematischer und umso leichter, je offener die Normen sind. Und wenn Sie das Hartz-IV-Urteil ansprechen, dann ist die zentrale Norm da, die Würde des Menschen ist unantastbar. Na, viel Spaß bei der Frage zu ermitteln, was Menschenwürde jetzt eigentlich ist. Da haben wir einen jahrhundertelangen Diskurs, jahrtausendelangen Diskurs mittlerweile, die weder die Philosophie und erst recht die Rechtswissenschaft ist sich nicht einig darin, was Menschenwürde jetzt eigentlich zum Ausdruck bringt und was das eigentlich als Rechtsbegriff bedeutet. Und das öffnet die Tür für das Verfassungsgericht, seine eigene Ansicht von einem menschenwürdigen Dasein in diese Norm hineinzulesen. Und wenn die dann einmal hineingelesen ist, dann kommt sie da auch nicht mehr raus, denn Artikel 1 ist unveränderlich nach der Ewigkeitsklausel, die wir im Grundgesetz haben. Das heißt, man kann seine eigene Ansicht da ziemlich fest zementieren, wenn man das macht als Verfassungsgericht. Das sollte nicht passieren und man sollte sich dieser Bedeutung und dieser Problematik auch bewusst sein, aber die Versuchung ist groß. Ja, ich kann das auch verstehen, weil man eben natürlich damit die Möglichkeit hat, das politische Gemeinwesen nach seinem Sinne zu gestalten. Das Gleiche gilt für die Demokratie, das Demokratieprinzip. Darauf wurzeln zentrale Entscheidungen zur europäischen Integration. Auf der Demokratie. Ja, was ist denn jetzt Demokratie? Ja, also auch da ist weder die politische Philosophie, noch die Politikwissenschaft, noch die Rechtswissenschaft einig. Wenn ich aber entscheiden muss, ob die Europäische Union jetzt gegen das Demokratieprinzip verstößt, kann ich natürlich meine eigene Vorstellung von Demokratie in diese Norm hineinlesen und sagen, das sagt das Grundgesetz. Und leider können wir deswegen keinen europäischen Staat gründen. Schade. Ja, dabei steht da nichts davon. Sondern das ist dann meine eigene Auffassung. Die mag juristisch gut begründet sein, aber es gab und gibt viele Ansichten, die das anders sehen in der Jurisprudenz. Und die Aufgabe eines Verfassungsgerichts wäre es dann zu sagen, diese Frage wird nicht abschließend entschieden. Also sich sozusagen funktional von seinem individuellen Körper zu trennen, seinen individuellen Ansichten als Richter und in seiner Funktion als Richter zu sagen, ich sehe das so, diese anderen sehen das anders, die sind auch nicht blöd, ja, die sind auch alles Rechtswissenschaftler. Die Frage ist dementsprechend nicht in eine Richtung aufzulösen, also sagt das Grundgesetz vielleicht auch dazu nichts. Und das passiert in letzter Zeit etwas zu selten, dass das Verfassungsgericht sich also zurücknimmt und sagt, dazu sagen wir nichts. Vielleicht, wo Sie das Hartz-IV-Urteil ganz zum Schluss ansprechen. Es gab schon mal eine Klage gegen Hartz-IV. Damals generell sozusagen gegen die Einführung des der Hartz-IV-Regelungen. In dem ersten Urteil hat das Bundesverfassungsgericht sich geweigert zu entscheiden. Hat 2005, 2006, hat gesagt, nee, völlig unsubstanziert ist nicht zu erkennen, warum da Grundrechte verletzt sein sollten. Wenige Jahre später hat es auch gegen die Hartz-IV-Sanktionen ein Urteil angenommen und nicht nur angenommen, sondern gesagt, es ist verfassungswidrig. Und Sie sehen die Spanne sozusagen, die das Gericht auch dann hat, ob es entscheiden will oder ob es nicht entscheiden will, liegt zum großen Teil nicht am Recht, sondern an den Richtern. Das ist strukturell nicht zu verändern, aber man sollte sich das klar machen, dass also auch Verfassungsrechtsprechung Politik ist. Es gibt keinen politikfreien Raum im Verfassungsstaat, was die Institutionen angeht.
Ja, Herr Thiele, dann danke ich Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Ich verweise noch einmal auf den Podcast Verfassungsgeschichte der Neuzeit. Der ist auf Podigy zu hören, richtig?
Auf Spotify habe ich den und auf iTunes und bei YouTube findet man ihn auch.
Gut, kann ich sehr empfehlen. Da erfährt man auch noch mal viel über die Hintergründe der modernen Verfassung und auch über die ökonomischen Hintergründe. Wir haben vorhin über die Besteuerung gesprochen in den USA. Wir haben über das Zunftwesen in Frankreich gesprochen. Das heißt, da gibt es viele Schnittstellen. Und dann danke ich Ihnen noch mal ganz herzlich für Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht und ich bin gespannt, was am Ende als Projekt, als Endergebnis da rauskommt. Vielen Dank.
Danke.
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.